Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute begeben wir uns zu Gericht hier bei Medias Res, ihrem Medienmagazin im Deutschlandfunk. Fragen nach der gleichberechtigten Behandlung von Journalisten im Gerichtssaal und nach den Hintergründen eines Prozesses gegen einen rechtsextremen Blogger. Das alles und noch viel mehr in den nächsten knapp 24 Minuten. Justitia trägt eine Augenbinde und das hat seinen Grund. Ohne Ansehen der Person soll Recht gesprochen werden. In Deutschland geschieht dies zudem im Namen des Volkes. Und dies hat einen Anspruch darauf, informiert zu werden über das, was in seinem Namen an Recht gesprochen wird. Und hier kommen die Journalisten als Übermittler ins Spiel. Doch ausgerechnet am höchsten deutschen Gericht, nämlich dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, scheint es eine Zweiklassengesellschaft bezüglich der Berichterstatter zu geben. Wie der Berliner Tagesspiegel monierte, erhalten die Mitglieder der Karlsruher Justiz Pressekonferenz die Pressemitteilungen über die Entscheidungen schon vor der eigentlichen Urteilsverkündung. Doch ist das gerecht? Stefan Detjen ist Leiter unseres Hauptstadtstudios, studierter Jurist und war lange Jahre selbst Berichterstatter in Karlsruhe. Ich fragte ihn vor dieser Sendung, wie diese Praxis des Gerichts begründet wird.
Ja, das Gericht begründet sie jetzt als ein Mittel, Qualität der Berichterstattung herzustellen. Es gibt da ein hohes Bewusstsein am Bundesverfassungsgericht dafür, dass man es mit komplizierten Themen zu tun hat, dass die Urteile kompliziert zu verstehen und zu vermitteln sind, dass das Gericht aber auf eine kompetente Vermittlung angewiesen ist, dass Urteile nicht von alleine wirken, sondern dass sie in der Breite der Bevölkerung, in der Politik, durch ihre Vermittlung in den Medien wirken. Das hat das Gericht am eigenen Leib erfahren, das hat es gelernt, hat es verinnerlicht und sieht in dieser Vorabinformation eines bestimmten Kreises von Journalistinnen und Journalisten ein Mittel, denen die Möglichkeit zu geben, so ein Urteil schon mal ein paar Stunden oder über Nacht zu studieren, sich da reinzulesen, ein Urteil zu verstehen. Denn man sieht ja auch am Bundesverfassungsgericht, dass nicht nur die Berichterstattung, sondern auch die Kommentierung sehr, sehr schnell anläuft bei Verkündungen. Das haben wir immer wieder gesehen, oft schon während die Verkündung noch läuft. Also da will man Journalistinnen und Journalisten ein Stück entgegenkommen und Qualität der Berichterstattung sichern.
Aber warum nur bei einer gewissen Auswahl an Journalisten?
Ja, man muss dazu sagen, nicht das Bundesverfassungsgericht selbst wählt aus, wer diese Vorabinformationen bekommt, sondern Zugang zu diesen Informationen haben Mitglieder der Justizpressekonferenz. Das ist ein Verein der Journalistinnen und Journalisten, die sich regelmäßig mit der Berichterstattung über die obersten Gerichte in Karlsruhe beschäftigen. Ich war in der Zeit, Sie haben das erwähnt, dass ich da in Karlsruhe war, ich war da auch ein sogenanntes Vollmitglied und es sind jedenfalls die Vollmitglieder, die in Karlsruhe die Möglichkeit haben, diese Urteile vorab zu bekommen.
Aber wer ist da Mitglied? Wer wählt aus, wer Mitglied sein darf?
Es kann jeder und jeder Mitglied werden, der, das ist die Voraussetzung, regelmäßig über die obersten Gerichte in Karlsruhe berichtet. Da gibt es also kein Auswahlkomitee oder so, sondern die Mitgliedschaft steht zunächst mal jede und jedem offen. Man muss aber diese Voraussetzung mitbringen. Das ist gar nicht so viel anders als hier in Berlin bei der Bundespressekonferenz. Auch das ist ja eine Selbstorganisation der Journalistinnen und Journalisten, die hier regelmäßig über die Bundesregierung berichten. Nur viel größer, da in der Justizpressekonferenz, ich weiß nicht mehr, wie viele Mitglieder wir da im Augenblick sind, irgendwas zwischen 20 und 40. In der Bundespressekonferenz sind das 900. Aber auch da Voraussetzung, man muss als Journalist regelmäßig über die Politik, über die Bundesregierung und den Bundestag berichten, dann kann man dort Mitglied werden. Dann kann die Mitgliedschaft auch nicht so ohne weiteres verweigert werden. Also es sind in beiden Fällen Journalisten, die sich hier selbst organisieren. Und insofern die Frage, wer dann am Ende Zugang in Karlsruhe zu diesen Informationen, zu diesen Vorabinformationen hat, die hängt letztlich von der Aufnahmepraxis der Justizpressekonferenz, also von uns Journalisten selbst ab.
Und das Bundesverfassungsgericht Bundesgericht hält an der Praxis der Vorabinformation fest, trotz des Protestes des Deutschen Presserates. Der kritisiert nämlich die Benachteiligung von Journalisten, die eben keine Mitglieder der Justizpressekonferenz sind. Der Deutsche Journalistenverband wiederum findet die Praxis, Zitat, befremdlich und nicht mehr zeitgemäß. Aber frage ich mich jetzt, war denn eine solche Praxis jemals zeitgemäß?
Tja, ich glaube, da geht es nicht nur um die Frage von Zeitgemäßheit, sondern es geht natürlich einmal hart um die Frage von Gerechtigkeit, die ja mit solchen Begriffen wie Diskriminierung, die dem Bundesverfassungsgericht da vorgehalten werden, verbunden ist. Nun sagt das Bundesverfassungsgericht selbst als oberste und letzte Instanz, auch in solchen Fragen in Deutschland, wir halten das für angemessen, wir halten das für richtig und auch rechtlich vertretbar, denn man orientiert sich an den genannten klaren Kriterien, nicht das Gericht selber wählt aus, es sind Journalisten, es ist ein Verein, der das bekommt, es ist sozusagen ein sachliches Auswahlkriterium. Ist das zeitgemäß? Man muss sehen, früher, es gab mal eine Praxis, da kann ich mich selber noch dran erinnern, als ich Ende der 90er Jahre nach Karlsruhe kam, da gab es diese Praxis in dieser Art und Weise noch nicht, aber trotzdem kam man an Urteile ran. Man musste eben Richterinnen oder Richter kennen. Und das war klar, diejenigen, die da schon länger waren, die hatten solche persönlichen Beziehungen. Das war zum Teil auch politisch orientiert. Die konservativen Richter hatten ihre konservativen Journalisten, die liberalen, eher linken Richter hatten andere. Und so wurden Informationen da informell vorab rausgespielt. Ich kann mich selber erinnern, wie ich da mal irgendwann mal einen Anruf eines Richters bekam, der mir sagte, also ich wollte Sie mal informieren, morgen kommt da eine wichtige Entscheidung und damit Sie es verstehen, erkläre ich Ihnen mal die Zusammenhänge. Und ich, junger Journalist und Jurist, ganz ergriffen von diesem Vertrauensbeweis, bin dem treu gefolgt, habe entsprechend darüber berichtet und erst danach gemerkt, ich bin dem im Grunde auf den Leim gegangen. Denn das war ein im Gericht hoch umstrittenes Urteil. Es gab ganz andere Interpretationen, es gab ganz andere Sichtweisen und ich bin da instrumentalisiert worden. Das habe ich selber gelernt. Das war eine Praxis, die war da aber gang und gäbe. Das hat das Gericht irgendwann problematisiert und hat gesagt, es gibt ja gute Gründe dafür, dass man Journalisten die Möglichkeit gibt, sich vorab zu informieren, das gründlich zu lesen, bevor sie dann sofort Bericht erstatten müssen. Aber wir machen ein anderes Auswahlkriterium und es bekommen eben alle, die hier regelmäßig berichten. Und das wird belegt dadurch, dass man Mitglied der Justizpressekonferenz ist.
Es gibt ja diese Praxis der Vorabinformation schon seit Jahren, wird aber erst jetzt kritisch diskutiert. Frage an Sie als Leiter des DLF-Hauptstadtstudios. Ist das eine Diskussion, die vielleicht eben auch auf die Informationspolitik im politischen Berlin ausgeweitet werden sollte?
Tja, was heißt ausgeweitet werden sollte? Sie ist schon längst ausgeweitet. Sie wird betrieben, ganz besonders von einem Kollegen, der spielt da eine wichtige Rolle, Jost Müller-Neuhoff, ein Journalist des Berliner Tagesspiegels, der das systematisch beobachtet, sehr kritisch beobachtet, wo solche exklusiven Informationsverhältnisse bestehen. Der hat diese Praxis in Karlsruhe öffentlich problematisiert. Der problematisiert auch seit längerem schon bestimmte Praxen, die wir hier in Berlin haben. Also zum Beispiel Hintergrundgespräche, zu denen Regierungsmitglieder einen bestimmten Kreis von Journalisten einwählen. Da wählen die dann tatsächlich, wird dann ausgewählten Teil von Mitgliedern der Bundespressekonferenz zum Beispiel. Journalistinnen und Journalisten, die sich besonders intensiv mit den Fragen eines bestimmten Ministeriums befassen, die werden regelmäßig zu Hintergrundgesprächen eingeladen. Man kann sagen, das ist diskriminierend. Warum dürfen da nicht alle hinkommen? Und man sieht dann schnell, dass das da nicht nur um Fragen des offenen Zugangs geht, dass es nicht nur um Fragen geht, die man rein rechtlich beurteilen, erfassen kann, sondern dass es um eine Kultur der politischen und der medialen Kommunikation geht, die gewachsen ist, die sich bewährt hat, der in der Vergangenheit eigentlich immer Vertrauen geschenkt wurde, aber das verändert sich im Augenblick auch dadurch, dass die Verbreitung von Medieninformationen nicht mehr exklusiv an die Möglichkeiten bestimmter Medien gebunden sind, sondern dass in sozialen Medien ja im Grunde jeder und jeder sich publizistisch, journalistisch betätigen kann. Die Grenzen sind da weich geworden und insofern bekommen wir ganz natürlicherweise solche Diskussionen.
Einschätzungen von Stefan Detjen waren das, Leiter des Deutschlandfunk Hauptstadtbüros und ehemaliger Korrespondent am Bundesverfassungsgericht. Und wir bleiben bei Gericht. Wir aber wenden uns von Karlsruhe hin zum Amtsgericht in Halle. Dort hat heute der Prozess gegen Sven Liebig begonnen, einem in rechtsextremen Kreisen bekannten Blogger und YouTuber. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Volksverhetzung, Verleumdung, Beleidigung, üble Nachrede und Beschimpfung von Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen vor. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach hätte den Prozessauftakt gerne im Saal verfolgt. Das ging aber nicht. Warum?
Ja, das ging zumindest anfangs nicht. Mittlerweile darf ich rein in den Gerichtssaal. Das hat 3 Stunden gedauert, also 3 Stunden nach Verhandlungsbeginn darf ich jetzt rein. Und das auch nur, weil eine Fernsehkollegin einfach rausgegangen ist. Also ich konnte das Verfahren jetzt zumindest teilweise verfolgen. Aber das ist natürlich trotzdem unbefriedigend, weil ich natürlich so nicht alles mitbekommen habe. Und der Medienandrang, das war einfach zu erwarten bei Sven Liebig. Der ist natürlich riesig. Trotzdem hat das Gericht nur 10 Plätze für Journalistinnen und Journalisten bereitgestellt. Das alles fällt dann unter dem Label Pandemie-Regeln. Und was mich persönlich heute Morgen wirklich irritiert hat, ich dachte mir zumindest, also heute Morgen früh um 9, ein Interview mit dem Gerichtssprecher, das muss doch drin sein. Und da hat er gesagt, nein, auch das nicht. Und die Begründung vom Amtsgerichtssprecher, er hat schon mal einen O-Ton in einem anderen Verfahren gemacht zu Sven Liebig, diesem rechtsextremen Blogger. Und dann ist dieser Ausschnitt, dieser Fernsehausschnitt in einem der Videos von Sven Liebig gelandet. Und das will er nicht nochmal. Und überhaupt, O-Töne zu Gerichtsverfahren, das gibt dieser Amtsgerichtssprecher nur noch in Ausnahmefällen. Es kostet ihn einfach zu viel Zeit. Da war ich dann doch ein bisschen irritiert, ein Gerichtssprecher, der nicht spricht. Also kein Ruhmesblatt hier, die Öffentlichkeitsarbeit beim Amtsgericht Halle im Fall Sven Liebig.
Auch so manche Anhänger Liebigs durften ja heute nicht in den Gerichtssaal. Was lief denn da ab?
Ja, das stimmt. Es durften nicht alle Anhänger rein. Also das ist immer bei Sven Liebig, wenn der irgendwo aufkreuzt, das hat schon sowas Sektenhaftes, wenn Sven Liebig da ist und seine 10, 20 Anhänger, die heute früh da waren. Ich wollte Sven Liebig, ich stand kurz mal neben ihm, wollte ich ihn ansprechen und sofort seine Anhänger dazwischen. Wir reden nicht mit der Lügenpresse. Und die ganzen Leute, alle mit T-Shirts aus dem Hause Liebig ausgestattet. Also diese Anhänger, seine Fans, die springen für ihn in die Bresche, beleidigen die Presse und sie kaufen seine T-Shirts. Und heute war alles friedlich, klar, da ist natürlich Polizei vor Ort. Bei den Demos von Sven Liebig ist es aber nicht immer so. Da musste schon mal ein ZDF-Team unter Polizeischutz den Marktplatz von Halle verlassen.
Ich habe es schon erwähnt, der Angeklagte ist eine bekannte Figur der rechtsextremen Online-Szene. Wie lässt sich die beschreiben?
Ja, das ist gar nicht so einfach, Sven Liebig zu fassen. Der ist übrigens auch überhaupt kein Neuling in der Szene. Der ist seit mehr als 20 Jahren aktiv in der rechten, in der Neonazi-Szene. Er war mal Mitglied bei Blood and Honor. Das ist eine inzwischen verbotene rechtsextreme Organisation. Der Landesverfassungsschutz in Sachsen-Anhalt nennt ihn einen der führenden Rechtsextremen in Sachsen-Anhalt. Und was dazu kommt, also Sven Liebig ist sehr medienaffin. Der macht YouTube-Videos, in denen er Politiker, Journalisten beleidigt und verächtlich macht. Und seine Anhänger auf YouTube oder auf Telegram, die feiern ihn dafür.
Das Ganze ist ja nicht nur ideologisch getrieben bei Sven Liebig. Dahinter steckt ja sowas wie ein Geschäftsmodell. Wie genau funktioniert denn die Methode des rechtsextremen Bloggers online wie offline?
Naja, das ist schwer zu trennen. Also der Marktplatz von Halle ist im Prinzip seine Bühne und seine, ja, wenn man so will, seine Verkaufsplattform. Sven Liebig hat einen Online-Shop im Osten von Halle in einem Gewerbegebiet. Da lässt er Aufkleber und T-Shirts drucken. Zum Beispiel einen, den er gemacht hat mit dem Davidstern und der Aufschrift Ungeimpft. Also er braucht gewissermaßen die Öffentlichkeit, die Provokation, die Hetze, die benutzt er, um damit Aufmerksamkeit zu erzeugen für sein Geschäft. Und die Leute kaufen diese T-Shirts auch. Ich habe am Samstag bei dieser Demonstration auch einen 12-jährigen Jungen gesehen, der hatte ein rotes T-Shirt an, da stand drauf Heil Corona. Also die Leute, die kaufen diese T-Shirts. Und die Versammlungsbehörde, die liegt in Sachsen-Anhalt nicht bei der Stadt, also es macht nicht die Stadt, sondern die Polizei, die sagt immer wieder, diese Demonstrationen, diese Verkündungen, das ist alles verfassungskonform, er darf seine Meinung frei äußern.
Und das sagte Niklas Ottersbach, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt. Verstörende Bilder von deutschen Polizeieinsätzen machen zurzeit die Runde in den sozialen Medien. Und damit ist auch der Begriff Polizeigewalt wieder in den Schlagzeilen. Zeit für einen Sprachcheck.
Medias Res.
Das Twitter-Video eines Einsatzes von Polizisten am Wochenende sorgt für heftige Diskussionen zum Thema Polizeigewalt.
Nach einem Polizeieinsatz in Frankfurt am Wochenende wird die Diskussion über Polizeigewalt neu befeuert.
Polizeigewalt.
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 Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Wenn von Polizeigewalt die Rede ist, dann wird normalerweise Polizisten vorgeworfen, übermäßige Gewalt gegen Menschen angewendet zu haben. Der Begriff Polizeigewalt ist dabei erstmal grundsätzlich richtig, denn Polizistinnen und Polizisten üben das Gewaltmonopol des Staates aus. Sie dürfen laut Gesetz Gewalt anwenden, in bestimmten Situationen und auf bestimmte Art und Weise. Man spricht dann von unmittelbarem Zwang, also wenn polizeiliche Maßnahmen auf anderem Weg nicht durchgesetzt werden können. Was Kritiker in den konkreten Fällen aber meinen, ist nicht Polizeigewalt an sich. Sie meinen übertriebene Polizeigewalt, unzulässige, unrechtmäßige, rechtswidrige, illegale Polizeigewalt. Man kann auch von Übergriffen sprechen. Über die muss geredet werden, und zwar präzise. Denn der Vorwurf von Polizeigewalt darf nicht dazu führen, das Handeln von Polizisten grundsätzlich zu delegitimieren und ihnen abzusprechen, Gewalt anzuwenden. Das müssen sie nämlich, um Recht durchzusetzen. Aber wenn sie dabei selbst Recht verletzen, müssen sie dafür auch kritisiert und belangt werden. Und zwar mit dem richtigen Vorwurf. Wenn Medien über Vorwürfe von Polizeigewalt sprechen, reicht das nicht aus. Deutlicher ist es, wenn sie betonen, dass es um Fälle geht, die nicht vom Gesetz gedeckt sind.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Und zwar diesmal von Stefan Fries. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom hören ein Drittel der Deutschen hin und wieder einen Podcast. Der Markt wächst und damit auch die Vielfalt der Themen. Nicht erst seit Black Lives Matter mischen sich unter die Podcaster immer mehr Medienmacherinnen mit nicht-deutschen Wurzeln. Sie sprechen über ihren Alltag, ihre Biografie und ihren Blick auf die Welt. An Tran über Podcasts mit Migrationshintergrund.
Wakanda ist eigentlich ein fiktives Land aus dem Marvel-Comic-Universum, regiert vom Superhelden Black Panther. Unter dem Namen Wakandische Welle hat sich ein Podcast-Kollektiv aus schwarzen Journalistinnen und Journalisten zusammengefunden. Die freie Journalistin Anna Dushime ist eine von ihnen. In ihren Gesprächen wird selbst etwas vermeintlich Banales, wie die Musikauswahl auf Partys, zum Politikum.
Ich habe mich nie wohl gefühlt. So, I can't share my music with y'all. Weil wenn irgendjemand das N-Wort sagt, so, it's gonna be a problem.
Früher hätte sie sich ein Angebot wie die Wakandische Welle gewünscht, sagt Dushime.
Weil ich mich als Kind total gefreut hätte, wenn es einen Podcast gegeben hätte, in dem meine Lebenswirklichkeit auf irgendeine Art und Weise abgebildet wird und nicht immer nur so am Rand behandelt wird.
Mit ihrem Beobachtungen ergänzen People of Color die deutsche Podcast-Szene. Sie präsentieren schwarze, jüdische, asiatische, queere Perspektiven. Doch diese Themenvielfalt hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt.
Als ich 2016 angefangen habe, habe ich natürlich vorher geguckt, was gibt es denn da schon so auf dem Markt? Und ich habe nichts gefunden. Und jetzt gibt es 30, 40 Podcasts, die sich damit beschäftigen und auch ganz unterschiedliche kleinere Nischen noch besetzen. Und ich finde das eine super gute Entwicklung.
Sagt Frank Young, freier Journalist und Gründer des Podcasts Halbe Kartoffel. Kartoffel als ironischen Begriff für Deutsche ohne Migrationsgeschichte, halb für Deutsche mit. Im Podcast interviewt Young diese Menschen zu ihrem Werdegang. Zwangsläufig kommen auch Diskriminierungserfahrungen auf den Tisch, wie im Gespräch mit der Chemikerin Maiti Nguyen Kim, bekannt aus dem Funk-YouTube-Format MyLab und aus der WDR-Sendung Quarks.
Bei dem Wort Schlitzauge, da zog ich ja innerlich immer ein bisschen zusammen. Mhm. War dir auch so?
Ja, ich habe das Wort Schlitzi so ein bisschen für mich geclaimed wieder.
Okay.
Schlitzauge finde ich auch ganz schlimm, aber je älter ich werde, desto besser wird's. Als Kind war das natürlich das Allerschlimmste.
Genauso wie überall Tägliches. Ihm sei es wichtig, ein differenziertes Bild seines Gegenübers zu zeichnen, erzählt Frank Young. In anderen Medien komme ihm dieser Aspekt oft zu kurz.
Ich sage immer, im Journalismus gibt es eigentlich nur so 3, 4 Themen, in denen halbe Kartoffeln vorkommen. Entweder es ist Kriminalität oder es geht um so eine Aufsteiger-Story oder es geht um Religion vielleicht noch ein bisschen, so Kopftuch und diese Geschichte und Rassismus.
Dass es mittlerweile so viele Podcasts von People of Color gibt, erklärt sich Young auch damit, dass jeder mit wenig technischer Ausstattung loslegen kann. In großen Medienhäusern sei es schwieriger, Themen zu platzieren, sagt Radiojournalistin Mintu Tran.
Wenn wir mit unseren Themen ankamen, waren sie oft zu nischig. Oder das können wir mal machen, wenn es irgendwie einen Aktionstag gegen Rassismus oder so gibt.
Zusammen mit Zeitredakteurin Vanessa Wu hat Tran 2018 den wirtdeutschen Podcast Rise and Shine auf die Beine gestellt. Dieser ermöglicht ihnen, unabhängig von Formatzwängen über vietnamesische Kultur und Geschichte in Deutschland zu sprechen.
Also nach dem Ende des Vietnamkriegs 1975 hatten zwischen 1 und 2 Millionen Menschen Vietnam verlassen, oft in ganz überfüllten, klapprigen Booten, daher auch der Name Boat People.
11.000 von diesen Boat People wurden von einem deutschen Schiff aus der Seenot gerettet und wurden dann nach Deutschland gebracht. Und dieses Schiff heißt Kap An Amur.
Folgen wie die über die Boat People sollen für die wirtdeutsche Gemeinschaft als eine Art Archiv dienen, sagt Mintu Tran. Deswegen gibt es diese Folge auch auf Vietnamesisch.
Xin chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình podcast Rise and Shine. Mình là Trần Võ Minh Thư và mình sẽ dẫn chương trình này cùng với chị Vanessa Vũ.
Auch Tran freut sich, dass Minderheiten durch Podcasts mehr Aufmerksamkeit bekommen. Leben vom Podcasten kann sie aber nicht. Zwiespältig beobachtet Mintu Tran deswegen, wie immer mehr kommerzielle Anbieter das Thema Diversität besetzen wollen.
Was eine Gefahr sein kann, ist, wenn die großen Firmen einfach aus dieser Independent Bubble sich Ideen holen, ohne die Creator, die das entwickelt haben, mit ins Boot zu holen und auch Geld zu zahlen.
Erst in diesem Jahr startete Spotify 2 Podcasts zum Thema Diversität. Mit dem Programm Sound Up versucht sich das Unternehmen zudem, diverser aufzustellen und Newcomer im Podcast-Geschäft mit Workshops zu unterstützen. Frank Yang und Mintu Tran hoffen, dass diese Entwicklung mehr als nur ein Trend ist. Sie wollen noch dabei sein, wenn der Hype vorbei ist.
Ein Beitrag von Ann Tran war das. Und damit noch zum Schluss in den Süden der Republik.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Dominik Wimmer. Ich bin der stellvertretende Redaktionsleiter des Landsberger Tagblatts. Unsere Zeitung ist eine Heimatausgabe der Augsburger Allgemeinen, eine der größten Regionalzeitungen Deutschlands. Der wunderschöne Landkreis Landsberg liegt ungefähr 50 Kilometer westlich der Landeshauptstadt München. Unsere Leserinnen und Leser werden in der Mittwochsausgabe etwas erfahren über das Thema Gastroszene. Ja, gerade in Zeiten von Corona ist es natürlich ziemlich schwierig für viele Wirte hier im Landkreis. Und ein Landsberger Kultgastronom steht mächtig mit dem Rücken zur Wand. Um wen es konkret geht und wie er seine Zukunft sieht nach 20 Jahren im Job, das lesen Sie morgen im Landsberger Tagblatt und generell, wie es um die Gastroszene im Landkreis in Zeiten von Corona bestellt ist.
Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren, sagt Brigitte Beetz. Im Anschluss an unsere Nachrichten geht es weiter mit Gießerfunk und dem Büchermarkt.